Sehr geehrte Damen und Herren der Presse, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu dieser Pressekonferenz zum Thema Risikowarnung, Arzneimittelsicherheit, mRNA-Moratorium. Mein Name ist Dr. Dirk Volker Seeling. Ich bin Psychologe und Verleger und ich freue mich, Sie heute hier zu begrüßen. Wir sind eine Gruppe von 8 Experten aus verschiedenen Fachbereichen, die sich mit über 200 Erstunterzeichnern, darunter Wissenschaftler, Ärzte, Juristen, Psychologen und Vertreter der Heilberufe, an die Politik und die ärztlichen Dachverbände wenden. Unser Ziel ist ein offener Dialog über die unterschiedlichen Sichtweisen zur Sicherheit von mRNA-Impfstoffen. Zurzeit müssen wir sagen, sind mRNA-Impfstoffe nicht geeignet, um im Markt angewendet zu werden. Heute rufen wir eine dringende Risikowarnung aus und fordern ein Moratorium für mRNA-Impfstoffe, einen sofortigen Stopp und eine evidenzbasierte Neubewertung. Die Belege für diese Forderung liegen auf mehreren Ebenen vor. Epidemiologisch zeigen hohe Korrelationen zwischen Impf- und Boosterquoten und einer Zunahme der Übersterblichkeit, Erkrankungsraten sowie einem Rückgang der Geburtenraten. Auf der Ebene des Immunsystems beobachten wir bei Geimpften einen anhaltenden Aktivierungsstatus, der zu erhöhten Fällen von Chronic-Fatigue-Syndrom, Mastzell-Syndrom, Mitochondriopathie, entzündlichen Erkrankungen an allen Organen wie Myokarditis und Perikarditis und sogar genetischen Veränderungen führt, was wiederum das Krebsrisiko steigert. Die Ursachen liegen in der Beschaffenheit der Spike-Proteine, der Lipid-Nanopartikel, unter anderem einem zu hohen Anteil an Fremd-DNA in den Impfstoffen, den man gefunden hat, je nach Charge auch variierend. Zahlreiche mögliche Veränderungswege für die Gene bei mRNA-Geimpften sind mittlerweile gut dokumentiert und werden weiterhin einfach ignoriert. Die modifizierten mRNA-Impfstoffe von BioNTech/Pfizer wurden von der FDA in Amerika selbst als Gentherapie klassifiziert. Das ist also nicht verwundersam, dass es genetische Konsequenzen gibt. Fazit der Analyse: Es geht um Leben und Tod und chronische Erkrankungen massivster Art. Zugleich gibt es widersprüchliche Studien. Einige in renommierten Journals behaupten Sicherheit, andere, an Millionen von Personen durchgeführt, weisen auf erhebliche Schäden hin. Deshalb fordern wir und Tausende auf unserer gemeinsamen Website von MWM-Proof, ich buchstabiere PROOF.com, ein Moratorium der mRNA-Impfstoffe. Und zwar jetzt. Jeder kann ab jetzt auf der Seite MWM-Proof.com mit unterzeichnen, um die Forderung Ausdruck zu verleihen. Das ist ein Aufruf, dass es wirklich akut ist, um diese großen Gefahren zu unterbinden. Ich freue mich sehr, dass folgende Sprecher der MWM-Initiative erklären, warum sie ein Moratorium der mRNA-Impfstoffe fordern. Herzlich willkommen, Professor Dr. Gerald Dieker. Er ist zuständig für: Sind mRNA-Impfstoffe unabhängig und ausreichend geprüft und sicher? Christina Del Prete, Apothekerin, wird vorstellen, welche Anforderungen werden an die Herstellung eines Arzneimittels gestellt. Dr. Andreas Sönnigsen wird vorstellen, den Nutzen-Schadenbilanz und ist Mehrfachimpfen-Boostern eigentlich sinnvoll? Also was kann man von den Daten ableiten? Dr. Erich Freisleben ist Hausarzt und berichtet aus der Praxis eines forschenden, verantwortungsvollen Arztes, was er dort erlebt hat an Störungen und an Symptomen und an Hintergründen. Dr. Kurt E. Müller ist Mitbegründer der Umweltmedizin, wissenschaftlicher Beirat und Selbstverständiger in mehreren Gremien und berichtet über die multiple Schadwirkung, Häufigkeit und Schweregrad nach mRNA-Impfungen, den medizinischen Ursachen davon. Professor Dr. Konstantin Beck ist Volkswirt und Statistiker, sehr angesehen als Gutachter auch in der Versicherungsbranche. Sind Folgeschäden auf Fruchtbarkeit und Lebendgeburten ausgeschlossen, fragt er sich und liefert handfeste Beweise dafür, dass das ein Risikosignal ergibt. Dr. und Privatdozent Michael Nehls, Molekulargenetiker, Sachverständiger in der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags, fragt sich: Gibt es ungefährliche Alternativen zur genetischen mRNA-Impfung und wie wirksam sind diese? Professor Dr. Christian Schubert ist Mediziner, Arzt und Psychoneuroimmunologe. Er fragt sich: Gibt es Alternativen zur Impfung? Was sagt die Psyche und Immunsystem zu diesen Impfstoffen? Experten, wir starten mit Gerald Dieker. Bitte schön, Gerald, ich übergebe an dich.
Ja, vielleicht danke dir, ein herzlich Willkommen auch von meiner Seite. Dir könntest du vielleicht schon die erste Seite auflegen. Vorher bringe ich auch noch ein paar Grundstatements. Also, es geht um die Frage: Sind mRNA-Impfstoffe unabhängig und ausreichend geprüft und sicher? Und diese Frage, meine Damen und Herren, ist gerade jetzt wieder extrem wichtig. Es droht eine Umstellung der klassischen Impfungen auf mRNA-Technologie. Nicht nur für Menschen, sogar auch noch für Tiere, sei es Haustiere, Nutztiere, sogar Zuchtlachs. Überall soll mRNA rein. Möglicherweise sind auch die Impfungen für Kleinkinder davon betroffen. Um die 10 in den ersten 2 Lebensjahren. Und so sollten wir uns schon die Frage stellen: Sind wir so von den mRNA-Impfstoffen überzeugt, dass wir uns das auch für unsere Kinder und Enkelkinder wünschen? Nun, wieso wird so rasch umgestellt? Nicht unbedingt, weil es besser ist. Die mRNA-Technologie ist vor allem billig. Schon, weil die Zulassung stark vereinfacht ist. Da muss nicht nochmal ein großes Zulassungsverfahren durchlaufen werden. Die Pharmafirmen haben durch die Covid-Impfstoffe bereits eine sogenannte Plattformzulassung erhalten. Das heißt, für eine Neuanwendung braucht nur der injizierte genetische Code geändert zu werden. Der ganze Rest ist ja bereits zugelassen. Folglich werden die Bestandteile nicht nochmal überprüft. Das ist, wie wir noch sehen werden, am Beispiel des künstlichen Lipids ALC-315, wahrscheinlich ein schlimmer Fehler. Zuvor stelle ich die Eingangsfrage ein wenig anders, weil schließlich das Paul-Ehrlich-Institut für die Prüfung und das Monitoring von Impfstoffen zuständig ist. Hat also das Paul-Ehrlich-Institut seinen Job gut gemacht? Und hier sehen wir die erste Abbildung. Die Einträge stammen selber vom Paul-Ehrlich-Institut. Das Paul-Ehrlich-Institut ist zuständig für die Zulassung, für die Bewertung von Wirksamkeit und Qualität, für die Chargenfreigabe, für die Überwachung von Impfstoffen und das PAI sammelt und bewertet Verdachtsfallmeldungen zu den Nebenwirkungen. In der letzten Abbildung sehen wir einen kleinen Ausschnitt von den Verdachtsfällen auf Impfnebenwirkungen, die das Paul-Ehrlich-Institut gesammelt hat. Ich empfehle jedem, mal durch die lange Liste hindurch zu scrollen. Die Anzahl der Meldungen ist beeindruckend, rund 975.000. So eine riesige Anzahl an Meldungen wird bisher bei Grippeimpfungen nie verzeichnet. Da haben genetische Impfungen anscheinend eine ganz andere Qualität. Und dann in der rechten Spalte, da sehen wir, was gemeldet wurde. Und geht man da durch, jetzt nicht nur hier auf dem Teil, was Sie hier sehen, sondern auch sonst in der Liste, das ist schon eine Horrorliste. Auf jeden Fall ist das ein weiterer guter Grund, mRNA-Impfstoffe neu zu bewerten. Vielen Dank.
Danke dir, Gerald Dicker. Dr. Andreas Sönnissen.
Ja, hallo.
Hallo,
Ja,
bitteschön.
meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bei jeder medizinischen Maßnahme muss der Nutzen nachgewiesen werden. Das ist eigentlich selbstverständlich. Es geht aber nicht nur um den Nutzen, sondern es geht sehr häufig in der Medizin auch um die Nutzen-Schaden-Relation. So ist es ja leider so, dass eigentlich alle Arzneimittel, alle auch invasiven chirurgischen etc. Maßnahmen sind ja mit Risiken behaftet. Herr Dicker hat es ja gerade schon erwähnt, die lange Liste der dem PAI gemeldeten Nebenwirkungen. Wir haben bei 197 Millionen Impfdosen, die verabreicht wurden, 63.000 schwere Nebenwirkungen. Ja. Die Rate schwerer Nebenwirkungen ist etwa 60 Mal so hoch wie bei allen anderen Impfungen. Und die nächste Folie, das ist dann die Todesfallrate. Wir haben 3.717 Todesfälle, Stand 31.12.24. Ich weiß nicht, wie viele noch dazugekommen sind. Das heißt, einer von 16.000 Geimpften ist im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung verstorben. Die Todesfallrate ist 20 bis 25 Mal so hoch wie bei allen anderen Impfungen. Das ist ein absoluter Skandal, ein Verbrechen ist das. Ja? Anders kann man es nicht bezeichnen. Und deswegen müssen diese mRNA-Impfstoffe umgehend vom Markt genommen werden. Ich habe das übrigens im Januar 2020 schon gesagt.
Ja, herzlichen Dank für diese Einladung. Ich begrüße auch alle ganz herzlich. Das Thema, mit dem ich mich schon seit etwa 20 Jahren beschäftige, ist, wie kommt es zu Dysbalancen innerhalb der Immunfunktion? Welche äußeren Einwirkungen haben wir und wodurch können immunologische Reaktionen Trends bekommen und in eine bestimmte Richtung abgehen? Insofern war es dann natürlich nur eine logische Konsequenz, dass ich mich auch in diesem Zusammenhang mit der Covid-19-Infektionswelle damit beschäftigt habe. Das Erste, was ich gemacht hatte, ich hatte mich damit beschäftigt, ob die Beatmung einen Vorteil bringt für die schwer Erkrankten und hatte diese Arbeit sehr früh publiziert und den Inhalt der Arbeit schon am 29. März 2020 dem Minister mitgeteilt, dass nämlich die Beatmung die Wahrscheinlichkeit zu versterben erhöht und nicht Abhilfe ist. Das ist inzwischen bestätigt. Was ganz interessant ist, dieser Artikel erhielt den Review-Durchgang innerhalb von nur 3 Wochen, was extrem schnell ist bei solchen Publikationen. Normal wartet man 3 bis 6 Monate, bis das geht, weil die den Review machten, natürlich begriffen hatten, wie wichtig das ist. Es hatte keine Konsequenz, die Beatmung wurde weiter falsch gemacht. Dann will ich noch zwei epidemiologisch sehr, denke ich, eindrucksvolle Daten zeigen. Das braucht nicht lange, nämlich die Frage des plötzlich unerwarteten Todesfalls. Und die Quelle hierzu ist die Kassenärztliche Bundesverteidigung, weil hier diese Ziffern abgerechnet werden. Und da sehen wir, dass in den Jahren vor Corona die Zahlen sich zwischen 13 und maximal 19 bewegten. 19 war ein starkes Influenza-Jahr. Dieses ist das Jahr ohne Impfung mit Covid-19 völlig in diesem Bereich. Und das sind die Zahlen ab Impfbeginn 2021. Und nun steigen diese Zahlen des plötzlichen unerwarteten Todes. Das heißt, kein Grund ist erkennbar. Die Person fühlte sich bis dahin gesund und fällt plötzlich tot um. Und im Jahr 2022 stieg die Zahl gar um das Sechsfache an. Und dann ist dieses noch wichtig, nämlich die Rate der Pflegefälle. Das war erwartet worden 1923, ungefähr 50.000 neue. Und das sind die Daten aus dem Deutschen Ärzteblatt. Tatsächlich sind aufgetreten 7-mal so viel, 350.000 neue Pflegefälle. Das ist das 7-fache der Erwartung. Damit wäre ich am Ende angelangt und gebe weiter an den nächsten Referenten. Danke.
Ich spreche über die Folgeschäden bezüglich Fruchtbarkeit und bei Nebengeburten. Die Frage, sind die ausgeschlossen? Und die Antwort ist nein. Aber das offizielle Narrativ heißt ja, es gibt keinen impfbedingten Geburtenrückgang. Man kann nicht mehr sagen, es gibt keinen Geburtenrückgang, der ist zu offensichtlich. Denn die Geburten gehen langfristig schon zurück und sie gehen freiwillig zurück. Die Frauen wollen keine Kinder mehr. Und abgesehen davon schließt die Wissenschaft Schädigungen in der Schwangerschaft kategorisch aus. Also ist es gar nicht möglich, dass es einen impfbedingten Geburtenrückgang geben könnte. Wir gehen jetzt diese 3 Punkte im Einzelnen durch. Das erste ist, ich habe mir die Schweizer Daten angeschaut, ich komme aus der Schweiz. Ich habe das auch geglaubt, dass es einen langfristigen Rückgang der Geburten gibt, aber das stimmt für dieses Jahrhundert gar nicht. Von 2001 bis 2015 etwa hatten wir einen kontinuierlichen, aber recht starken Anstieg in der Geburtenrate. Nachher ging es zwar zurück, aber niemals so stark wie seit 2022. Wir haben eine klare, schlagartige Beschleunigung des Geburtenrückgangs, die auch viel größer ist als der Peak, den man hier sehen kann im Jahr 2021, wahrscheinlich ein Lockdown-bedingter Babyboom. Jetzt, das sind Schweizer Daten, es gibt noch extremere Varianten. Das sind Daten aus Tschechien. Da sehen wir, wir haben überhaupt nie eine Änderung in der Entwicklung. Wir haben eigentlich praktisch immer eine positive Entwicklung in der Fertilitätsrate von 2011 bis 2021. Und dann wird, was in den letzten 10 Jahren da dazugenommen gewonnen wurde, innerhalb weniger Jahre wieder vernichtet. Die Geburten gehen signifikant und deutlich zurück. Zusammengefasst, es gibt einen impfbedingten Geburtenrückgang. Denn es ist nicht so, dass die Geburten langfristig schon zurückgehen. Das ist nicht in allen Staaten so und auch in vielen Staaten überhaupt nicht so. Und es ist völlig unplausibel, dass das freiwillig und auf der ganzen Welt zeitgleich, mindestens auf dem ganzen europäischen Kontinent zeitgleich bei den Frauen über Nacht aufgepoppt ist, dass sie jetzt keine Kinder haben wollen. Also, wenn man das glaubt, dann ja, das ist dann doch sehr, sehr unplausibel. Und die Wissenschaft schließt Schädigungen in der Schwangerschaft kategorisch aus. Das ist nicht zutreffend. Denn zum Teil sind es auch schon nur die Schlussfolgerungen, die dann sagen, ja, wir empfehlen die Impfung, obwohl wir vorher ganz viele Schädigungen gezeigt haben. Also man kann mit der Impfbefürworter, nicht mit der Impfkritischen, mit der sowieso, mit der Impfbefürworter-Studie, mit den Impfbefürworter-Studien nicht zeigen, dass die Schwangerschaft geimpfter Frauen problemlos und genau gleich sei wie bei Ungeimpften. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
Okay, ja, jetzt haben wir ausführlich gehört, wie gefährlich diese Impfstoffe sind und welche Nebenwirkungen sie haben und wie wenig Wirkung. Und die Frage ist natürlich, warum die Leute das sich haben injizieren lassen. Und es war natürlich eine massive Propaganda für diese Injektion der gentechnisch veränderten mRNA. Und wie wir gerade eben auch gehört haben, selbst Schwangere, wo gezeigt wird in Studien, dass es schädlich ist, heißt am Schluss, trotzdem muss man die Impfung durchführen. Und ein Argument war natürlich, es gibt keine Alternative. Und das ist natürlich absolut absurd. Es gab eine Alternative und die kannte man eigentlich schon ziemlich lange. Länger sogar als 2015, wie dieser Paper hier zeigt. Aber hier geht es um den Mechanismus. Also warum überhaupt Menschen schwer erkranken? Und die einhellige Meinung ist, das gilt nicht nur für SARS-CoV-2 oder andere Coronaviren, gilt auch für die Influenza, ist, dass Menschen nicht am Virus selbst erkranken, sondern an der apparenten, nicht adäquaten Reaktion des Immunsystems auf eine Infektion. Jetzt das Fazit, das Risiko schwer an Atemwegserkrankungen zu erkranken und zu sterben geht bei ausreichender Vitalstoffversorgung gegen Null. Das war 2020 hinreichend bekannt. Diese natürliche Option, Infektionsketten zu reduzieren und schwere und sowie tödliche Infektionen zu verhindern, wurde jedoch aktiv und mit allen Mitteln unterdrückt. Dies ist meiner Ansicht nach ja, der eindeutigste Beweis krimineller Absichten. Menschen mussten, Ausrufezeichen, mussten sterben, damit die Bevölkerung die mRNA-Biowaffe als vermeintlich einzige Lösung akzeptiert. Das sind natürlich auch alle anderen Maßnahmen, die zu diskutieren werden, wie Angstpropaganda, freier Entzug, die Freiheit bekommt man nur durch die Impfung und Masken etc.
Freies Leben, bitte.
Also zu mir selber, ich bin ja Facharzt für Innere Medizin und war 37 Jahre im Wedding tätig und habe Anfang 21 geimpft, also die Patienten über 60, die es wollten, und habe dann nach kurzer Zeit schwere Impfnebenwirkungen gesehen. Den ersten Todesfall schon Mitte Mai, Gott sei Dank nicht von mir geimpft, aber hätte sein können. Und im September waren es dann schon 20 schwere Nebenwirkungen, die ich dem Paul-Ehrlich-Institut und der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft gemeldet hatte. Und hatte dazu auch schon geschrieben, weil mir war schon klar geworden, dass das ein komplexes Nebenwirkungssyndrom ist, was nicht nur mit einzelnen Symptomen zu erfassen. Ich bekam keine Reaktion, habe dann auf alles auf den Tisch ein Interview mitgemacht, später in der Berliner Zeitung was darüber geschrieben und im MDR 2022 in einem Beitrag etwas darüber sagen können. Das erklärt, weshalb plötzlich vor meiner Praxis Schlangen standen. Ich habe dann insgesamt 250 Impfnebenwirkungen zusätzlich behandelt gehabt, 3000 abweisen müssen. Jeden Tag stand eine Riesenschlange davor. Das war also eine völlig außergewöhnliche Situation. Ja, und dann habe ich aber immerhin die Möglichkeit gehabt, Statistiken aus meiner Praxis und aus dieser Situation, dass so viele Impfgeschädigte zu mir kamen, sagen wir mal, eine Übersicht und Daten aus meiner Praxis anzubieten. Und zwar habe ich erstens festgestellt, von meinen Stammpatienten hatten 5 Patienten ein Post-Covid-Syndrom und 55% eine Impfschädigung. Also völlig anders als das offizielle Narrativ. Die Quote derer, die dann als impfschädigend anerkannt sind, liegt irgendwo im Bereich von 6 oder 8%. Ja? Also es ist ein absoluter Skandal. Ich will damit sagen, es war absolut recht schnell klinisch zu erkennen, was da passiert. Und es hat unendlich lange gedauert, bis es jetzt überhaupt stückchenweise in kleinen Häppchen sozusagen in der evidenzbasierten Medizin, offiziellen evidenzbasierten Medizin angekommen ist. Und es ist immer noch nicht anerkannt. Und die große Katastrophe, die immer wieder nachzuweisen war, dass eben, oder ab 23 nachzuweisen war, die Spike-Proteine sind im Blut nachweisbar gewesen, sind in den Immunzellen nachweisbar, sie sind in den Exosomen nachweisbar, und zwar über Jahre. Also es gibt etliche Nachweise, die jetzt schon von dem ersten Nachweisverfahren, möglichen Nachweisverfahren bis jetzt weiterhin im Blut sind. Und das ist sicherlich einer der ganz großen Störfaktoren und mit der Frage auch den Folgen, die hier auch genannt worden sind und so weiter. Wir wissen, dass es plazentagängig ist. Wir wissen, dass es hirngängig ist. Wir wissen, dass es auf Kinder übertragen werden, auch Geburten übertragen werden kann. Es ist eine Riesenkatastrophe und es ist dringend, dass man einfach jetzt anfängt, diese Forschung zu machen, die man die ganze Zeit aus irgendwelchen Gründen, die ich jetzt gar nicht mal hier spekulieren will, nicht gemacht hat.
Prozess 1 für die klinische Studie ein saubereres Material hergestellt und Prozess 2 eben für das Fußvolk sozusagen, für alle. Und da haben wir eben dann gewisse Probleme jetzt in der Zwischenzeit, die ja auch meine Vorredner schon zum Teil erwähnt haben. Weiter bitte. Also bei dieser Anwendung, bei dieser Herstellung mit diesen DNA-Plasmiden wusste man also auch schon vor der Pandemie, dass diese DNA-Reste eventuell nicht vernünftig entfernt werden könnten und eventuell dann Probleme machen könnten, also zum Beispiel onkogen sein könnten, also wie hier im Moderna-Patent von 2018 beschrieben. Weiter bitte. Und mittlerweile gibt es halt auf der ganzen Welt viele, viele Labore, viele Einzelne, die diese Plasmidverunreinigung gefunden haben in den Fläschchen. Mittlerweile auch peer-reviewed publiziert. Da wird gesehen, dass diese Plasmidverunreinigungen ein Vielfaches der Grenzwerte überschreiten von der FDA. Und was eben auch noch, wie Professor Müller vorhin gesagt hatte, ganz bedenklich ist, ist diese SB40-Verunreinigung, die dort enthalten ist, die anscheinend auch wirklich nicht, ja, die wohl auch irgendwo nicht deklariert worden war, obwohl man eigentlich diesen Stoff schon kennt. Weiter bitte. Die EMA hat die SB40-Kontamination auch anerkannt. Also es ist zum einen peer-reviewed publiziert, zum anderen eben auch bestätigt, also auch von anderen Behörden. Danke, weiter. Und SW40 ist jetzt nicht irgendwie was keiner kennt, was jetzt ganz neu ist, sondern es ist eigentlich ein alter Bekannter. Denn es war eine Verunreinigung früher mal in Impfstoffen. Da hat man festgestellt, dass dieses SW40 onkogenes Potenzial hat und Tumore verursachen kann. Also das ist gut dokumentiert, das kennt man schon viele Jahre. Und wo wird es heute noch angewendet? In der Gentechnik. Weil es anscheinend dafür sorgt, dass man dann besser in den Zellkern reinkommt. Also gerade wenn man bedenkt, dass eigentlich der Mechanismus dieser mRNA oder mRNA-Impfung ja doch eher an Gentechnik erinnert, muss ich sagen, es ist wirklich sehr beunruhigend, wenn man diese Informationen liest und findet. Und der Erste, der überhaupt darüber berichtet hat, war Kevin McKernan. Da gibt es auch sehr, sehr viel Material, wo man nachschauen kann. Weiter bitte.